Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Ursula Weidenfeld hier und Tonspur Wissen.
Erinnern hat auch ganz viel mit dem emotionalen Erleben zu tun. Wir als Menschen, unser Gehirn ist darauf geeicht, dass wir diese Ereignisse ganz besonders erinnern, die für uns sowohl eine positive als auch eine negative Emotion haben, weil diese für uns als Organismus wohl wichtig sind.
Ist es nur Vergesslichkeit oder ist das schon krank? Fragen wir einen Experten, fragen wir Albrecht Stroh.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Dieser Podcast fragt jede Woche nach neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft und jede Woche machen wir ein anderes Ressort, fragen eine andere Wissenschaftlerin. Wir freuen uns über Ihr Interesse und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns ein Like geben, einen Kommentar hinterlassen oder uns sogar abonnieren. Und wenn Sie selbst was wissen wollen, schreiben Sie uns doch tonspur@rheinische-post.de und versprochen, schon im Januar haben wir die ersten Antworten auf Ihre Fragen. Warum vergessen wir so viel? Und ist es gut oder schlecht, Erlebnisse zu vergessen, Sachen liegen zu lassen oder sich die Dinge im Nachhinein schöner zu machen, als sie tatsächlich waren? Wie funktioniert Erinnerung? Was passiert im Gehirn? Darüber rede ich jetzt mit dem Biophysiker Albrecht Stroh, der am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz eine Arbeitsgruppe leitet und am University Medical Center der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Pathophysiologie.
Hallo Frau Weidenfeld.
Herr Stroh, wenn wir über Vergessen nachdenken, denken wir eigentlich immer an Alzheimer und an Krankheit. Ist das richtig?
Nein, das ist sicherlich nicht richtig, denn es gibt auch eine Art von Vergessen, die für uns vielleicht auch hilfreich sein kann.
Und welche ist das?
Naja, vielleicht erinnern wir daran, was für uns als Gesellschaft gut ist und was für uns als Individuum gut ist. Für uns als Gesellschaft ist natürlich positiv, wenn wir uns an unsere Geschichte auch stets erinnern, dass wir da auch Erinnerungsrituale haben. Für uns als Menschen, für uns als Individuen ist das differenziert zu sehen. Denn es gibt ja durchaus auch Erinnerungen, die uns sehr stark belasten. Es gibt ja nicht nur Erinnerungen an ein freudiges Ereignis, an unsere Hochzeit, einen Geburtstag, eine Geburt, sondern auch Erinnerungen, die für die mentale Gesundheit, für unsere Resilienz, für unser seelisches Wohlbefinden sehr schädlich sein können.
Jetzt gucken wir mal auf die individuelle Ebene zuerst, würde ich vorschlagen, und dann gucken wir nochmal auf die Gesellschaft. Was sind denn Erinnerungen, die uns gut tun und welche, die uns nicht gut tun?
Ja, das ist sehr leicht zu beantworten, denn Erinnerungen, die uns gut tun, tun uns in diesem Moment gut, indem wir uns an sie erinnern. Wir fühlen uns dann gut.
Das hört sich jetzt kryptisch an, Stroh.
Also, wie fühlen wir uns denn? Wie fühlen Sie sich denn? Wie fühle ich mich denn, wenn Sie sich zurückerinnern an das Ereignis, was Ihnen in diesem Jahr vielleicht die meiste Freude gebracht hat? Dann sind Sie in diesem Moment, fühlen Sie sich zurückversetzt und versetzen sich dann auch in diesen emotionalen Zustand. Denn Sie müssen wissen, Erinnern hat auch ganz viel mit dem emotionalen Erleben zu tun. Wir als Menschen, unser Gehirn ist darauf geeicht, dass wir diese Ereignisse ganz besonders erinnern, die für uns sowohl eine positive als auch eine negative Emotion haben, weil diese für uns als Organismus wohl wichtig sind. Deswegen erinnern wir es.
Also das besonders Schöne und das besonders Schlimme im Jahr bleibt im Kopf und das andere
das
nicht?
Das ist ganz genau richtig. Die sogenannte emotionale Valenz ist dabei ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch einen Bereich des Gehirns, der nennt sich Mandelkern, der für unser emotionales Erleben wichtig ist. Und wenn dieser aktiviert wird, dann werden diese Gedächtnisinhalte, die damit verbunden sind, ganz besonders gut erinnert.
Und das heißt, für die Sachen, bei denen ich mich jetzt nicht freue oder fürchte, die vergesse ich sofort?
Richtig. Also vielleicht machen wir ein Beispiel eines Tages. Ja, wenn Sie zum Beispiel den heutigen Tag, der ist noch nicht ganz vorbei, Revue passieren lassen, dann werden Sie sich auch jetzt schon vielleicht an die Sachen eher erinnern, die Sie geärgert haben. Ja, Sie haben zum Beispiel banale Dinge. Sie haben heute Morgen den Bus verpasst. Oder auch Dinge, die Sie gefreut haben. Ein Kollege von Ihnen hat Ihnen eine Tasse Tee gebracht. Das sind Dinge, die Sie besonders gut schon am heutigen Tag erinnern. Und wenn wir jetzt vielleicht das mal umdrehen und denken, wie schaffen wir das denn, dass wir Dinge gut behalten? Ja, wie schaffen wir denn, dass wir gut lernen? Dann ist es ganz genau so, dass Sie sich dann in einem positiven Kontext bringen müssen. Sie müssen von einer Sache begeistert sein. Dann lernen Sie es gut und dann erinnern Sie es gut. Also diese Gedächtnisinhalte werden ganz besonders gut auch von diesem Kurzzeitgedächtnis, also von dem Gedächtnis des heutigen Tages, in unser Langzeitgedächtnis überspielt.
Das heißt, wenn ich Vokabeln lernen soll oder Mathematikformeln, wenn ich mich dafür begeistere und es irgendwie schaffe, positive Emotionen dazu zu entwickeln, dann behalte ich die besser?
Absolut, genau das bedeutet das. Wenn ich positive, ich habe selber eine erhebliche Macht über das, woran ich mich erinnere. Und wenn Sie zum Beispiel, Sie haben den Bus verpasst und Sie würden mir das jetzt noch zweimal erzählen, dass Sie den Bus verpasst haben und Ihren Kolleginnen und Kollegen noch mehrmals erzählen, das bedeutet das, dass Sie das wirklich lernen. Das ist wie ein Vokabellernen. Und je mehr Sie das wiederholen an diesem Tage, desto mehr verfestigt sich das und desto mehr wird es auch übertragen in Ihr Langzeitgedächtnis. Wenn Sie dann allerdings für sich entscheiden, na, vielleicht rede ich ja nicht mehr so viel über den Bus, den ich verpasst habe, sondern darüber, dass meine Kollegin mir eine Tasse Tee gebracht hat, dann verfestigt sich dieser Gedächtnisinhalt auch ganz besonders. Und wenn man das zu Ende denkt, ist es so eine Art self-fulfilling prophecy, sich selbst verfüllende Prophezeiung. Je mehr Sie sich auf die positiven Dinge fokussieren, desto mehr erinnern Sie auch in Ihrem Leben die positiven Dinge. Je mehr Sie sprechen über negative Dinge, desto mehr verfestigen sich diese.
Und das heißt, ich komme mit negativen Dingen besser zurecht, wenn ich sie einfach vergesse?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich möchte mal so vorgehen, ich bin Neurophysiologe, ich beschäftige mich mit der Funktion des Gehirns und einzelner Nervenzellen und ich möchte vielleicht hier eine Strategie vorstellen, die sinnvoll sein kann, die jetzt aber nicht als allgemeingültig zu verstehen ist. Und dahingehend ist das in der Tat so, dass über negative Erlebnisse zu sprechen, gerade wenn es auch um sehr schwerwiegende Erlebnisse geht, um Traumata, um Gott behüte einen Unfall, der Ihnen widerfahren ist, eine schwere Krankheit, dann ist es so, je öfter Sie darüber reden, desto mehr verfestigen Sie letztendlich die neuronalen Verbindungen, die damit entstanden sind, und desto mehr Platz nimmt das in Ihrem Leben dann auch ein. Und desto schwerer fällt Ihnen das dann auch zu vergessen.
Das heißt, im Gehirn werden irgendwelche Strukturen gebildet und verfestigt, die am Ende mit darüber entscheiden, ob mich Ereignisse in meinem Leben belasten oder ob ich dauerhaft positiven Nutzen daraus ziehen kann?
Das ist ganz genau richtig. Wenn Sie jetzt daran denken, dass Ihnen ein Trauma erfahren ist, das bedeutet, dass dann wirklich, das kann man, könnte man und kann man mit dem Mikroskop sogar sehen. Wenn ich das könnte, dann könnte ich das in Ihrem Gehirn sehen. Ja, wenn eine Glaskugel hätte oder in sie hineinschauen könnte, was wir noch nicht können, dann könnte ich sehen, dass sich wirklich die Verbindung zwischen Nervenzellen, die sogenannten Synapsen, also darüber sprechen die Zellen miteinander, dass diese sich dann letztendlich vergrößern, ja, das nennt man Plastizität, und dass auch bestimmte Biomoleküle dort mehr eingebaut werden, die dafür sorgen, dass die besser miteinander sprechen können. Und je bedeutsamer, je emotional bedeutsamer das war, desto mehr vergrößern sich diese Synapsen und desto stabiler sind auch die Gedächtnisinhalte. Und das heißt, wenn wir jetzt das mal umdrehen und sagen, was sind vielleicht alternative Strategien oder was wäre eine Strategie, mit einem für Sie sehr stark belastenden Ereignis umzugehen, dann wäre das zum Beispiel auch direkt nach dem Ereignis sich auf etwas anderes zu fokussieren. Das nennen wir sogenanntes Extinktionslernen, das heißt Auslöschungslernen. Das heißt, Sie fokussieren sich unmittelbar danach, und da gibt es auch interventionelle Ansätze, die darauf fokussieren, unmittelbar danach auf etwas anderes. Und das kann dazu führen, dass dieser ganz deutliche Gedächtnisinhalt dann nicht so stark dann in Ihr Langzeitgedächtnis überführt.
Ist das nicht Verdrängen, wenn man einfach hinterher in Urlaub fährt, zum Beispiel nach einer Trennung oder nach einem Autounfall irgendwie in der Reise macht und dann einfach nicht mehr dran denkt?
Ja, das ist ganz interessant. Gut, dass Sie das ansprechen. Den Begriff des Verdrängens, der existiert letztendlich auf neurophysiologischer oder neurologischer Basis, existiert das nicht. Das ist ein letztendlich psychologisches Konstrukt, denn im Gehirn können Sie etwas lernen, Sie können ein Gedächtnis über etwas haben und dieses Gedächtnis-Engramm, also dieses Abbild, kann unterschiedlich stark sein. Und Sie können das nicht irgendwo hinschieben, wenn Sie das wollen. Das heißt, verdrängen diese, und das ist, glaube ich, vielleicht mein wichtigster Punkt hier in unserem Gespräch, dass ich diese negative Konnotation, diese negative Begrifflichkeit des Verdrängens aufheben möchte. Absolut so. Es ist und es kann sehr, sehr heilsam sein, wenn Sie nach einem schlimmen Autounfall am nächsten Tag nach Spanien fliegen. Weil Sie dann es gar nicht zulassen, dass Sie dieses schlechte Ereignis, welches Sie ohnehin nicht mehr ändern können, das zulassen, dass es mehr und mehr sich in Ihr Gehirn, wenn Sie so wollen, erlauben Sie mir das regelrecht, festfrisst, ja, festsetzt. Wenn Sie am nächsten Tag mit Ihrem Partner nach Spanien fahren und dort am Strand spazieren gehen, dann wird das nicht dazu führen, dass Sie Ihren Autounfall vergessen. Es wird aber dazu führen, dass Sie eher sich mit Dingen beschäftigen, die Sie positiv verbinden, und kann dazu führen, dass Sie ihre Resilienz stärken. Das heißt, dass sie es besser schaffen, von dieser natürlichen Auslenkung ihrer mentalen Gesundheit, die natürlich erfolgt, wenn sie ein schweres Trauma erlitten haben, wieder schneller zu einer mentalen Gesundheit zurückkehren.
Es gibt ja viele Menschen, die über so Flashbacks nachdenken. Also zum Beispiel nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben viele ältere Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, auf einmal sich die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg wieder in ihr Leben zurückgerufen. Sieht man das auch im Gehirn, dass dann auf einmal alte Strukturen wieder da sind? Oder ist es eben dann doch Verdrängung in dem psychologischen Sinne, von dem Sie sagen, den sehen Sie im Kopf gar nicht?
Zunächst, wir haben noch nicht die Methoden, in denen wir so fein die Aktivität des Gehirns aufzeichnen können, dass ich das genau sagen kann, das Gedächtnisinhalt eines für Sie traumatisch empfundenes Erlebnis, und Kriegsopfer sind dann natürlich auch an allererstes zu nennen, Das kann ich direkt nachvollziehen. Was aber richtig ist, ist, dass dann, wissen Sie, diese Fernsehaufnahmen rufen dann ein, werden dann ganz in der Nähe abgespeichert, wenn Sie so wollen, zu diesem Jahrzehnte entfernten traumatischen Erlebnis und führen damit letztendlich zu einem Wiedererleben. Und das ist dann auch ganz wichtig. Je öfter die Patientinnen und Patienten, sage ich jetzt schon, aber so öfter die Menschen, die betroffenen Menschen, das dann wiedererleben, desto mehr verfestigt sich dann auch dieses. Ja. Und das hat dann gar nicht so, also wie gesagt, ich würde diesen Begriff des Verdrängens dann nicht verwenden, sondern ich würde sagen, das ist dann für diese Menschen sehr schmerzhaft. Und es ist auch nicht so, dass das auch umdeutbar ist. Das ist auch ein zweiter wichtiger Punkt. Also wenn Ihnen etwas sehr Schlimmes empfahren ist, dann ist das so passiert. Und wenn Sie jetzt versuchen, das für sich umzudeuten, wird Ihnen das wohl in den wenigsten Fällen gelingen. Das heißt, vielleicht kann es eine Strategie sein, das mit Inhalten zu überschreiben, wenn Sie so wollen, die für Sie eine positive emotionale Valenz haben.
Das wäre dann die Reise nach Spanien bei einem banalen Autounfall und für Kriegsopfer ein glückliches Familienleben nach dem Krieg und das ja. Wiedererringen von Wohlstand, von Stabilität.
Ja, und gerade deswegen sind hier auch, wenn Sie sozusagen an Trauma-Patientinnen und Patienten denken, ist es so wichtig, dass das soziale Umfeld gut ist, weil wir als Menschen sehr viel Ruhe, Stabilität, mentale Stabilität gelangen, wenn unser soziales Umfeld, gesund ist und wir dann dadurch auch verhindern, dass wir, ja, wir sagen das ja umgangssprachlich, in die schlechten Gedanken wieder hineinkommen.
Mhm. Aber jetzt ist,
damit schützen wir uns.
Jetzt ist Erinnerung ja auch in einem ganz banalen Sinn eigentlich ein Biest, oder? Wenn, also meine Familie behauptet zum Beispiel immer, dass meine Geschichten von Erzählen zu Erzählen dramatischer, bunter werden, dass ich immer ein größerer Held bin, als ich es wirklich war. Also man kann sich Erinnerung ja auch machen, oder?
Ja, das ist ganz interessant, weil wenn Sie die Erinnerung zurückholen, dann holen Sie die Erinnerung ja letztendlich aus dem Langzeitgedächtnis hinaus wieder in Ihr Kurzzeitgedächtnis. Und damit wird die Erinnerung plastisch und damit können Sie das immer bunter gestalten. Der Fisch, den Sie geangelt haben, der wird immer größer oder die Feier wird immer bunter. Und das wird dann wieder zurückgespiegelt, denn es gibt ja nicht so etwas wie eine absolute Erinnerung einer Realität.
Aber dann ist Erinnerung tatsächlich was mit der Realität, die dann irgendwann mal wirklich stattgefunden hat, nicht unbedingt was zu tun hat.
Sie schaffen sich in gewisser Weise ihre eigene Realität und sie erschaffen sich auch ihre eigene Vergangenheit. Um vielleicht noch mal ganz kurz zum Beginn unseres Gesprächs zurückzuhören, zu kommen. Wenn Sie stets wieder Ihren verpassten Bus hervorholen und diese Ereignisse immer wieder hervorholen, dann kann es nicht anders sein, dass Ihr Blick in die Vergangenheit auch negativ besetzt, weil Sie die positiven Dinge, die Tasse Tee, die Ihnen gebracht worden ist, schlichtweg dann vergessen haben, weil Sie sich auf diese anderen Dinge fokussiert haben.
Wir haben angefangen und haben uns geeinigt darauf, dass wir zuerst über die Individuen sprechen, also über den einzelnen Menschen, sein Gedächtnis und seine Erinnerung und haben jetzt ja aufgehört damit, wo wir gesagt haben, Erinnerung ist etwas, das nicht nur individuell ist, sondern sich eben auch verändert und eben immer wieder anders abgerufen wird und dennoch eben große Auswirkungen auf mein Lebensgefühl haben. Im Moment. Wie gilt das für Gesellschaften? Welche Rolle spielt da Erinnerung?
Ja, das ist für mich als Neurowissenschaftler eine etwas schwer zu beantwortende Frage. Aber vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass natürlich auch eine Gesellschaft aus Individuen besteht. Und deswegen die Mechanismen, die ich Ihnen jetzt auf individueller Ebene beschrieben habe, natürlich dann auch für uns als menschliche Gemeinschaft auch richtig sind. Das heißt, Erinnerungskultur muss natürlich auch so sein, dass das, was wir erinnern wollen, auch immer wieder in die Gegenwart geholt wird. Und dann auch im jeweiligen, auch gesellschaftlichen Kontext auch wieder neu interpretiert wird. Das ist ein auch ganz normaler Vorgang, den man auch einen Schritt weit zulassen muss, dass sich auch die Erinnerungen im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte verändern und anpassen und auch plastisch sind. Weil wir auch plastisch mit der Erinnerung umgehen als Menschen.
Und ja, ich finde, das ist eben besonders interessant, eben auch nochmal, wenn man das auf eine Gesellschaft anwendet. Wir sind ja im Moment in so einer Phase, wo Europa, der Westen, aber auch gerade Deutschland jetzt nicht besonders optimistisch ist. Wir haben das Gefühl, wir sind auf der Verliererstraße. Wir sind bedroht. Unser Lebensmodell ist bedroht. Gibt es aus biophysiologischer Sicht einen Tipp, wie man sagen könnte, erinnert euch doch an die guten Sachen und dann wird vielleicht auch die Gegenwart und die Zukunft nicht mehr ganz so grau.
Ja, also es gibt gerade in der Resilienzforschung das Verständnis davon, dass es gesund und gut ist, wenn man die Dinge ein bisschen positiver sieht, als sie in Wirklichkeit sind. Das ist für uns gesund. Ja, wir müssen nicht alles mit einer rosaroten Brille sehen. Ja, wir dürfen natürlich nicht auch negative, uns bedrohende Realitäten ausblenden. Aber es ist gesund und wichtig, die Welt mit einer vielleicht leicht rosa getönten Brille zu sehen. Das ist gesund für uns und es ist gesund für uns als Individuen und das ist vielleicht auch gesund für uns als Gesellschaft, dass wir mit einem vorsichtigen Optimismus in die Zukunft blicken, führt dazu, dass wir auch das Erlebte, das gerade, was wir gerade erleben, was Sie und ich gerade erleben, in einem positiven Kontext sehen und das ist vielleicht das Wichtigste auch, dann auch besser handlungsfähig sind. Wir sind dann auch selbst wirksamer, haben dann auch mehr das Gefühl, wir können die Dinge dann vielleicht doch nicht vielleicht ganz zum Positiven drehen. Wir können, Sie und ich können leider den Ukraine-Krieg nicht beenden, aber wir können vielleicht kleine Schritte tun und wenn wir dann sehen, dass wir in unserem eigenen Umfeld eine gewisse Selbstwirksamkeit erlangen, dann erlangen wir selbst auch eine bessere mentale Gesundheit und damit natürlich strahlen wir das auch aus auf unser soziales Umfeld und darüber natürlich aus auf unsere Gesellschaft.
Das sind ja schon ganz freundliche Gedanken, die Sie da wachrufen. Jetzt müssen wir natürlich im Ende November, Anfang Dezember muss man über Weihnachten reden. Und das ist ja für viele eben nicht nur das Fest des Friedens, der Versöhnung und der Hoffnung, sondern eben auch für viele mit Erinnerungen umstellt aus der Vergangenheit, die man nicht immer freundlich, die einen nicht immer freundlich gestimmt machen. Was kann man da tun, um das auch so ein bisschen rosiger zu sehen und vielleicht die Erinnerungen an die alten Weihnachten mit positiven Erlebnissen überschreiben?
Ja, vielleicht wäre ein Hinweis aus Neurofunktionssicht, vielleicht nicht zu versuchen, vergangene Konflikte neu umdeuten zu wollen, zu denken, ich muss das jetzt verarbeiten, bearbeiten in diesem Sinne, weil erneut das an sich nur oder in vielen Fällen nur zu einer Verstärkung und in die Gegenwart holen dieser Konflikte sind, sondern in der Tat, wenn Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden dann zusammen sind, vielleicht ganz bewusst den Ton zu setzen, auf jeder von uns, jeder von Ihnen, jeder erzählt jetzt vielleicht etwas, was ihm in diesem Jahr besonders gut gefallen hat. Was war denn etwas, was ihm gelungen ist? Und damit einen positiven Ton zu setzen und vielleicht dieses Zusammensein dann dazu zu nutzen, gegenseitig eine positive Sicht auf das Leben und auch auf die Vergangenheit zu stärken. Und das kann gerade in diesem sozialen Kontext auch eine große Chance sein, denn wir sind ja zu Weihnachten dann auch mit Menschen umgeben, die uns hoffentlich nah sind und denen wir auch durchaus intime, positive Ereignisse anvertrauen können, die wir sonst nicht machen können, nicht teilen könnten und damit das dann auch stärken.
Herr Stroh, vielen, vielen Dank. Das ist für einen Neurophysiologen ein erstaunlich lebensnaher Rat. Für mich ist Weihnachten total positiv besetzt, aber ich glaube, man kann es echt noch besser machen, wenn man Ihren Ratschlag befolgt, eben sich an die guten Sachen in diesem Jahr zu erinnern, das ja nicht ganz so erfreulich gelaufen ist, wie sich das viele gewünscht haben. Dankeschön, Herr Stroh.
Ich danke Ihnen sehr für das Interview.
Das war's leider schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie diese Folge kommentieren wollen, freuen wir uns. Und wenn Sie dabei auf x@leibnizwgl und @rponline erwähnen, finden wir das auch. Mich finden Sie da übrigens als @dastutmannicht. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Einen herzlichen Gruß, Ihre Ursula Weidenfeld.